von Boom. Ich freue mich, dich besser kennenzulernen. Du bist Architekt aus Berlin und mit vielen Talenten gesegnet. Du schreibst Bücher, du machst Filme, du baust Häuser, Tiny Häuser. Und in unserer R3-Konferenz, wo es um Nachhaltigkeit und Minimalismus geht, da hältst du einen Vortrag. Das heißt Nachhaltigkeit und Minimalismus aus Sicht eines Architekten. Deswegen würde ich gerne gleich mit einer direkten Frage anfangen, wenn es okay ist. Wie viel Quadratmeter aus deiner Sicht braucht ein Mensch zum Leben?
Wie viel Quadratmeter braucht ein Mensch zum Leben? Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Das wäre so, wie wenn man jemanden fragen würde, wie viel Dezibel brauchst du für ein gutes Liebeslied? Also die Dezibelanzahl, also die Lautstärke zum Beispiel, hat nur bedingt etwas zu tun mit der Qualität eines Liedes. Mhm. Und so hat die Anzahl der Quadratmeter auch nur bedingt etwas zu tun mit der Qualität des Wohnortes. Also ich sag mal, jemand, der zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder jemand, der sehr lange Beine hat, ja, hat andere Bedürfnisse als jemand, der zum Beispiel nie zu Hause ist, weil er im Ausland studiert. Also für den muss die Wohnung nicht groß sein, weil er ja nicht da ist. Jemand, der ein Fitnessstudio-Ticket hat und dreimal zum Sport geht, der braucht zum Beispiel kein großes Badezimmer, weil er immer beim Fitnessstudio duscht. Der braucht vielleicht noch nicht mal eine Badewanne, vielleicht noch nicht mal eine Dusche. Ja. Also die Frage ist sozusagen sehr, sehr schwer zu beantworten, vor allem wenn es für alle Menschen gelten soll. Grundsätzlich würde ich sagen, dass jeder Mensch auf der Erde einen Rückzugsraum braucht. Das auf jeden Fall. Also das ist klar. Jeder Mensch, auch Babys, auch Alte, auch Leute, die im Koma liegen, jeder Mensch braucht einen Raum, wo er sich zurückziehen kann, die Tür zumachen kann, Fenster auf- und zumachen kann, auf Klo gehen kann, kochen kann, beten kann, weinen kann und so weiter. Es braucht jeder Mensch einen Rückzugsraum.
Ja.
Die Größe spielt, ist sehr individuell. Ein Zelt ist für manche ein Rückzugsort. Ein Zelt ist ja nur ein Quadratmeter oder zwei Quadratmeter groß. Für manche ist ein Bus ein Rückzugsort. Für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland ist das Auto ein Rückzugsort. Das sind auch nur ein, zwei Quadratmeter. Man kann da noch nicht mal drin stehen im Auto, aber für viele ist das der schönste Ort, den sie haben. Du siehst, das ist sehr, sehr verschieden, aber wichtig ist, dass jeder einen hat, einen Rückzugsort.
Verstehe. Und auf dieser Philosophie, wenn ich richtig verstehe, sind dann auch Tiny Houses entstanden. Das ist dann ein minimaler Raum, oder?
Ja, bei den Tiny Häusern, also wenn wir auf die Tiny Häuser gucken, dann sehen wir natürlich kleine Räume. Aber eigentlich geht es mir ja um den Gemeinschaftsraum. Also ich plane ja den Raum, der uns verbindet, also der verschiedene Menschen, ob sie sich kennen oder nicht, zusammenbringt. Und damit aber diese Menschen sich zurückziehen können, brauchen wir die Tiny Häuser. Wir beide ziehen uns jetzt zum Beispiel gerade zurück. Aber wir haben Zugriff auf diesen gesamten Raum hier da draußen. Also wir sitzen gerade in einem Baumhaus und vor uns sind 700 Quadratmeter Festivalfläche. Und mir geht es eigentlich um diese Festivalfläche, weißt du? Mir geht es um den öffentlichen Raum.
Um außerhalb, nicht
genau.
Um Inhalt.
Genau, nicht also Inhalt. Es ist sozusagen invers gedacht. Ne? Also ich plane nicht die kleinen Räume, sondern ich plane die großen Räume. Aber damit die großen Räume möglich sind für 7 Milliarden Menschen, muss der individuelle Raum sehr viel kleiner werden. Das ist eigentlich das Geheimnis.
Was braucht man also in Deutschland, damit es mehr Tiny Houses gibt oder damit wir uns auf mehr Rückzugsfläche ja, einigen können?
Na, wir brauchen zwei Dinge. Einmal eine kulturelle Debatte, ja, also wie viel Raum, nicht nur Raum, sondern auch wie viel Bequemlichkeit jedem Menschen eigentlich zusteht hier in Deutschland. Das fängt ja schon damit an, dass viele Menschen das nicht einsehen würden, zum Beispiel, dass sie einen Parkplatz aufgeben müssen. Also viele Menschen in Deutschland sind der Meinung, ihnen steht wie ein Menschenrecht ein Parkplatz vor der Haustür zur Verfügung für 0 Euro. Das erwarten viele Menschen. Ja.
Ja.
Das ist eine kulturelle Frage, das ist keine technische, sondern eine reine kulturelle Frage. Ist es so, dass 7 Milliarden Menschen einen Parkplatz für ein SUV vor der Haustür haben sollen müssen? So. Diese Debatte müssen wir führen. Ja? Also was bedeutet das, wenn jeder Mensch einen riesen Kühlschrank hat? Obwohl es überall in Supermärkten noch viel größere Kühlschränke gibt, warum muss jeder Einzelne auch einen großen Kühlschrank haben, weißt du? Also warum müssen wir alle so viele Geräte besitzen, obwohl es in greifbarer Nähe in der Nachbarschaft Smoothie-Blender, Staubsauger und all diese Geräte,
Rasenmäher gibt. Die ständig brauchen, ja.
Genau, also ein Rasenmäher zum Beispiel, ne? Den brauchst du schon relativ oft, aber in einer Nachbarschaft, wo sagen wir mal 10 Einfamilienhäuser sind, brauchst du eigentlich nur 2 Rasenmäher, du brauchst nicht 10 Rasenmäher. Und das ist halt so die, das ist eine kulturelle Frage und irgendwann wird es aber auch eine ökologische Frage, weil das macht ja etwas mit der Umwelt, wenn 7 Milliarden Menschen 7 Milliarden Rasenmäher haben wollen. Oder Kühlschränke oder Waschmaschinen oder Wäschetrockner oder was auch immer.
Ja, weil das macht etwas auch mit der Natur.
Total. Also wir sehen das ja jetzt gerade, dass die Natur eigentlich jetzt so sich zu erkennen gibt und sagt, was sie davon hält, nämlich gar nichts.
Und ziemlich direkt.
Ja, also die Natur ist sehr unnachgiebig und beschert uns halt so Hochflutkatastrophen und keine Ahnung, Regen, Hitze, eigentlich so das, was in der Bibel immer so als die Hölle bezeichnet wird, das passiert halt immer mehr.
Und wie optimistisch bist du für die Zukunft jetzt, dass diese Umstellung im Denken passiert tatsächlich durch die Debatte?
Naja, solange Menschen noch streiten über Parkplätze vor der Haustür, weißt du, in 2021, über das Recht, irgendwie SUVs fahren zu dürfen und solange das da ist, ja, da habe ich eigentlich wenig Hoffnung. Also ich glaube, dass am Ende das so sein wird, wie Yuval Harari, der israelische Historiker, in seinem Bestsellerbuch Homo Deus prophezeit hat. Am Ende werden ganz viele aussortiert und es werden nur noch die Menschen überleben, die einfach sehr, sehr stark privilegiert sind. Ja, also die Leute, die heute übers Mittelmeer versuchen, nach Europa zu kommen, die wird es in 100 Jahren nicht mehr geben, die sind einfach tot. Die wird es nicht mehr geben. Die können in Kenia oder wo sie auch sind, einfach nicht überleben, weil es zu heiß ist. Und weil sie verhungern und verdursten. Und im Mittelmeer, wenn sie dann kommen, ertrinken sie. Das heißt, die werden einfach aussortiert. Und dann werden nur noch die Menschen überleben, sagt Yuval Harari, die sich einfach gut stellen mit den Google und Facebook und Twitter und Daimler-Firmen der Zukunft. Wo ja Raum, Wissen und Ressourcen sehr, sehr stark schon verteilt werden. Nach einer bestimmten Art und Weise.
Also es geht mehr um Verteilung von Ressourcen als um Nachhaltigkeit, als um Minimalismus. Genau. Ist das jetzt eigentlich genau das Gegenteil?
Na, wir haben so seit 100 Jahren diese Idee des Wachstums, des grenzenlosen Wachstums. Und da zeichnet sich das nicht ab, dass das irgendwie weniger wird oder anders wird. Also die Idee des Wachstums, dass jeder Mensch, jede Firma, jede Organisation, jedes Projekt irgendwie unendlich wachsen muss, äußert sich zum Beispiel darin, dass ja so viele, unglaublich viele kluge Köpfe sich damit beschäftigen, auf den Mars zu kommen, um dort weiter zu wachsen.
Ja, größer, ja. Schneller.
Genau. Und die werden es auch schaffen. Also klar werden die es schaffen, warum nicht? Also die ersten Menschen werden irgendwann auf den Mars kommen und dann werden die da die gleiche Scheiße machen wie hier. Also die Menschen werden letztendlich irgendwie über kurz und lang aussterben auf der Welt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so eine schlechte Botschaft ist.
Und trotzdem, du, so gut ausgebildet mit so vielen Talenten, du könntest ja auch mitmachen und sicherlich auch einen Teil von Ressourcen für sich beanspruchen und sicherlich auch mit viel Erfolg. Du machst aber ganz andere Projekte. Tiny House.
Ja, ich bin ja da auch nicht der Einzige, der zum Beispiel daran glaubt, dass es irgendwie sowas gibt wie Gerechtigkeit, ja. Also es gibt viele Menschen, die glauben zum Beispiel daran, dass wenn du etwas Gutes tust, dass es dann auf dich auch zurückfällt, das Gute. Ganz einfache Gedankenmodell. Daran glaube ich zum Beispiel. Ne? Wenn ich etwas Gutes tue, dann ist das gut. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und wenn andere etwas Gutes tun, dann ist es auch gut. Für meine Kinder zum Beispiel. Also ich muss nicht zum Beispiel jetzt mich darum kümmern, dass mein Kind das schönste Kinderzimmer hat, sondern ich muss mich darum kümmern, dass alle Kinder die schönsten Kinderzimmer bekommen und dann wird es meinem Kind irgendwie auch gut gehen. Daran glaube ich und ich bin nicht der Einzige. Ich nenne es ja Karma-Wirtschaft, also dass nicht das Wachstum oder der Profit im Mittelpunkt stehen, sondern das gute Karma. Also das versuche ich zu verbessern, nicht nur für mich, ne, sondern allgemein, ja. Einfach das gute Karma. herbeizuführen oder zu erhalten.
Also nach anderen Werten zu leben, ja, mehr als die Ressourcen anzusammeln.
Ja.
Und ich habe als Vorbereitung für dieses Interview viel recherchiert und war wirklich sehr beeindruckt von sehr unterschiedlichen Projekten, die du startest. Und ich wollte noch fragen, was ist dein nächstes Projekt, was sind deine Pläne?
Ja, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Eine Sache, die mich natürlich auch beschäftigt, sind diese Flutkatastrophen in Ahrweil, wo jetzt gerade darüber nachgedacht wird, Tiny Häuser aufzustellen. Und
oh ja, das kommt ja wirklich sehr gut zustande.
Ja, ja, passt ja. In den Medien wurde
jetzt... Für einen Zeitraum.
Für einen gewissen Zeitraum von einem Jahr, aber vielleicht auch dauerhaft. Das ist natürlich sehr interessant, zu schauen, wie man mit so einer Situation, das ist ja eine Notsituation, wie man umgeht. Ich weiß es von so verschiedenen Krisenlagern, wo die halt so viel Geflüchtete, zum Beispiel Zelte aufstellen, dass man da einige Sachen richtig machen kann, aber vieles, vor allem sehr vieles falsch machen kann,
ja,
in der Art und Weise.
Ja, verschlimmern die Situation für
Menschen, ja. Genau, also da kann man sozusagen ja, sehr, sehr viel jetzt dazu forschen. Ne? Und das passiert ja genau jetzt. Jetzt werden die Tiny Häuser bestellt und gebaut. Und ja, da hätte ich irgendwie große Lust, einfach zu helfen. Ich weiß nicht, ob es einen Bedarf gibt, ne? Ob die Leute das wirklich brauchen. Aber ich biete es schon mal an. Ich habe dem mal eine E-Mail geschrieben, dem Bürgermeister von Zinzig, eine Stadt in Ahrweil. Wenn ihr Hilfe braucht, stehe ich gerne zur Verfügung. Ein weiteres Projekt, was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, wir bauen gerade ein neues Tiny House, das sehr, sehr viel kleiner ist als dieses, in dem wir uns befinden. Es ist ungefähr so groß wie das gelbe.
Also das gelbe Haus ist jetzt aber kaum ein Quadratmeter groß.
Ja, es ist schon ein bisschen größer. Also man kann da drin liegen. Ne? Da drin kann man jetzt nicht ausgestreckt liegen. Und in dem sogenannten Pickup House kann man schon auch drin liegen.
Wir werden sicherlich einen Link einfügen, sodass man sich auch die Bilder anschauen kann.
Genau, das kann man einfach auf so einen Pickup-Truck, also auf so einen Bus hinten drauf machen, auf so einen Kastenwagen nennt man das auch. Kann man hinten einfach so diese Holzhütte raufschieben. Und woran ich auch arbeite, ist eine digitale Wohnungsbau-App. Das ist eine Software fürs Handy, wo jeder Laie einfach mit dieser App Wohnungen planen kann. Also man geht durch die Straße und wenn du irgendwo eine Lücke siehst, eine Baulücke, kannst du dann einfach so mit zwei Mausklicks ein Gebäude planen, eins, was enkeltauglich ist.
Das klingt sehr spannend. Dürfen wir jetzt die Wohnung da oben besuchen?
Die Wohnung meinst du?
Da oben. Nee, Entschuldigung, ich meinte, ist die da drüben.
Die Tiny 100, willst du die anschauen?
Wenn es geht.
Ja, also wir müssen halt den Martin fragen. Wir können auf jeden Fall ins New York Studio gehen, ne? Weil da ist keiner drin. Das ist auch ein Tiny House, was oben, so wie hier auch. Also die Tiny Häuser, die ich plane, die haben immer die Sharing-Caring-Regel. Sharing-Caring heißt ja auf Deutsch Sharing-Teilen und Caring heißt kümmern.
Ja.
Und Care-Arbeit ist ja auch so ein Begriff, den viele kennen. Also das heißt, wenn Menschen sich um ihre Kinder kümmern, dann ist es Care-Arbeit, meistens unbezahlt. Und Sharing ist halt, wenn man zum Beispiel Sachen teilt, Werkzeuge oder auch Wissen. Ja. Eine Bibliothek zum Beispiel ist für mich ein Sharing-Ort. Und meine Philosophie in der Architektur ist, dass wenn du etwas baust, einen Raum zum Beispiel, dass du immer Caring-Angebote und Sharing-Angebote zur gleichen Zeit in einem Raum vereinen musst. Also ich bin dagegen, dass man zum Beispiel reine Schulgebäude plant. Mhm. Schule ist Sharing. Aber wo ist da Caring? Weißt du, können da vielleicht auch geflüchtete Familien wohnen? Hausmeisterwohnungen, die gibt es schon, aber vielleicht gibt es da noch andere, Studierende zum Beispiel oder Eltern, die auch eine Wohnung brauchen. Warum gibt es keine Wohnung in der Schule? Warum gibt es keinen Spielplatz auch für Kinder, die nicht in der Schule sind? Also, also Caring und Sharing immer zusammendenken.
Und dieser Ansatz wurde ja auch von Le Corbusier verfolgt. Warst du in Berlin auch in diesem Le Corbusier-Haus?
Ja. Ja, Le Corbusier ist natürlich eine große Nummer. Der hat sicherlich in seiner Zeit vor 100 Jahren mit spannenden und wegweisenden Ideen auf die Ereignisse seiner Zeit angemessen geantwortet. Also zum Beispiel auf die Idee der Industrialisierung, sowas. Ne? Oder auch Demokratie, also dass auf einmal es keinen König mehr gibt, sondern dass es auf einmal sowas gibt wie Wahlrecht für alle oder Demokratie oder Frauenrechte oder sowas. Also ich denke mal, da waren die Ideen von damals vor 100 Jahren die richtigen. Ne? Die haben ja zum Beispiel auch Küchen sich ausgedacht, die Hausfrauen dann nutzen können sollen, vorher gab es ja keine richtigen Küchen. Heute würde ich sagen...
Siehst du dich als Nachfolger von seinen Ideen?
Ja, was heißt Nachfolger? Ich kenne natürlich seine Ideen, aber ich weiß, dass wir in einer anderen Zeit leben. Ja? Also die Industrialisierung hat ihre Versprechen gemacht. Ja? Und jetzt haben wir halt IKEA. IKEA ist praktisch der Inbegriff von Bauhaus, ja? Von der Idee, dass industrielle Massenfertigung für alle zugänglich sein sollen. Das ist IKEA, also besser kann man es gar nicht machen als IKEA. Wir wissen aber auch, dass Systeme wie IKEA sehr anfällig sind für Ausbeutung. Die Klimafrage wird überhaupt nicht geklärt durch solche Systeme wie Wachstum, IKEA und serielles Bauen. Das heißt, wir müssen uns schon heute noch mit ganz anderen Fragen auch noch auseinandersetzen. Und die Ideen von ganz, ganz früher, vor dem Bauhaus, vor Le Corbusier, vor der Moderne, die sind gar nicht so schlecht. Also zum Beispiel, dass man so baut, dass man die Sachen reparieren kann, also auch leihen. Das war überhaupt nicht Le Corbusiers Interesse, ne, dass Laien irgendwie involviert werden in seine Projekte, sondern es sind immer Fachplanerinnen und Fachplaner, also eher Fachplaner. Und heute würde ich sagen, klar brauchen wir auch Fachplaner und Profis, aber es ist nicht verkehrt, wenn ein Haus zum Beispiel so baust, ohne Profi zu sein, kannst du verstehen, wie es konstruiert ist und dann auch verbessern, ja, oder reparieren. Und das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, dass man noch mehr, ich sag mal so, menschenorientiert.
Ja, viel mobiler also als Le Corbusier ist ja doch sehr feststehend. Ne? Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit, die du gefunden hast, für das Gespräch und wir freuen uns sehr auf dich in Heidelberg, auf deinen Vortrag und auf eine Diskussion. Und,
ja, ich freue mich auch vor allem, dass endlich mal Freundinnen und Kolleginnen von mir, die Deutsch nicht können oder Englisch nicht können, sondern Portugiesisch, in Brasilien zum Beispiel habe ich so ein paar Netzwerke und auch eine japanische
Kollegin. Und wir haben auch wirklich portugiesische Sprache.
Ich weiß, ja.
Eine portugiesische Kabine, ja.
Auch ein Italiener ist in unserem Netzwerk, aber der kann gut Englisch, aber trotzdem ist es schön, wenn das dann mal so in deren Heimatsprache übersetzt wird. Darauf freue ich mich auch.
Ja, dann bis demnächst.
Und bis demnächst.